So, heute geht's ums Gebet, weil als Christ soll man im Gebetsleben erfolgreich sein. Sonst ist ja das Ganze für nichts. Und darum muss auch immer wieder über Gebet gelehrt werden, was tatsächlich die Bibel sagt, weil man ist ganz schnell in irgendwo, naja, beten wir halt einfach einmal, schauen wir einmal. Ich nenne das dann immer den Beckenbauer, glaube ich, weil der hat auch gesagt, schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Das ist nicht das, was Erfolg bringt in unserem Gebetsleben. Also erst einmal, unser Motto sollte sein, Gottes Gnade ist immer größer als das Problem. Und das zweite Motto, Niederlagen werden nicht akzeptiert. Aber wenn du Niederlagen akzeptierst, dann hast du sie. Dann bist du nicht im Glauben feststehend. Darum wollen wir das nicht akzeptieren, Niederlagen, sondern die Gnade Gottes drüber stellen, das Wort Gottes drüber stellen, weil das ist immer größer als das Problem. Und wenn das Problem noch so groß aussieht, Gott ist größer. Okay, also das war mein Vorspann. Und jetzt, was denkst du, wenn du das Wort Jünger hörst? Die meisten assoziieren diesen Ausdruck mit Jesus und seinen Jüngern, die ihm nachgefolgt sind. Im normalen heutigen Sprachgebrauch nimmt man diesen Ausdruck ja nicht mehr her. Oder sagt irgendjemand, der Meister und seine Jünger. Das war halt damals der Ausdruck und so ist es übersetzt worden mit diesem Ausdruck. Und heute wird nur noch für Jesus Jünger verwandt. Aber Jünger bedeutet eigentlich Schüler oder Lernende. Man kann da sagen Lehrlinge oder Azubis im modernen Sprachgebrauch. Jesus, der Meister und seine Azubis. Also nicht nur Nachfolger, Mitläufer oder neugierige Leute, die dann nur sagen, ja, ich war auch mit Jesus unterwegs und ich habe seine Wunder gesehen. Also das waren Lehrlinge, Azubis, Lernende, Schüler, die vom Meister was lernen wollten. Und ein Meister vermittelt seinen Azubis sein Wissen und sein Können. Und das war eigentlich das, was die Jünger, die Schüler, die Apostel dann von Jesus lernen wollten, wie das mit dem Glauben und mit den geistlichen Dingen so funktioniert und wie das mit Gott funktioniert und wie das im Neuen Bund ist und wie die Verheißungen zu sehen sind und zu erlangen sind. Das wollten die von ihm lernen. Mit dem Grund hat Jesus sie auch gelehrt. Also er hat es ja nicht bloß gelehrt, damit er ja seine Zeit vertrieben hat und weil ihm sonst langweilig wurde, sondern er hat einen Zweck damit erfüllt. Er wollte, dass die Leute eines Tages auch fähig sind, so zu arbeiten und zu wirken in der geistlichen Welt, wie er es getan hat. Und das war das Ziel und der Zweck, warum Jesus seine Jünger gelehrt hat und trainiert hat, dass sie dann zu Aposteln, zu Evangelisten, zu Lehrern, zu Pastoren und Propheten wurden. Also im Geistbegabte, nicht solche wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die zwar jeden Buchstaben konnten, aber im Geist war halt einfach nichts los. Sie sollten Geistliche werden, echte Geistliche. Nicht so wie heutzutage, da wird jeder Pfarrer als Geistlicher betitelt, obwohl eigentlich auch nichts Geistliches daran ist. Aber die, die mit Jesus gehen, sollen geistliche Leute werden, Geistbegabte eben. Und genauso wie die damals, so auch wir heute. Deshalb lernen auch wir heute von Jesus, sind sozusagen seine Azubis geworden. Und man muss auch unterscheiden, wenn du die Evangelien so liest, manchmal sind riesige Menschenmengen, tausende Leute mit Jesus unterwegs gewesen und dann hat er mal geheißen, von 40 Jüngern, das war so ein wenig so eine größere Schar, die engere Auswahl waren dann ja bloß 12 Jünger. Die 12, die dann auch zu Aposteln wurden. Also die waren die, die nicht nur Azubis waren, die waren mit ihm sogar auf der Meisterschule. Die haben genau gelernt. Die wollten einfach mehr. Und so ist auch heute. Es gibt in den Gemeinden Leute, die sind heute dabei, dass sie dabei sind und haben auch gerettet, weil sie an Jesus glauben. Aber sie sind nicht Azubis. Sie sind nicht solche Leute, die was, wirklich was lernen wollen. Das sind die, die was eigentlich bloß, ja, Hauptsache, mein Kragen wird voll und dann lassen wir Jesus wieder einen guten Mann sein. Also die haben nicht die Assoziation dahinter, ich möchte das auch lernen und können und ich setze alles dran. Und wenn wir durch Studium des Neuen Testaments die Lehren von Jesus studieren, so können wir auch heute Azubis von Jesus sein, auch wenn er persönlich nicht anwesend ist als Mensch. Aber durch den Heiligen Geist und durch Dienstgaben, die er in die Gemeinde gegeben hat, ist auch er trotzdem anwesend. Und da kann man von Leuten, die schon viel mit Jesus gelernt haben, weil sie viel mit ihm unterwegs waren, kann man was lernen und man kann auch in der Praxis davon trainiert werden. Und da sind wir alle auf dem Weg und trainieren und lernen dazu und haben Erfolg und machen Fehler. Das ist alles ganz normal in so einem Training. Aber das ist der Grund, warum wir diese Lehrhauskreise machen, weil der Herr möchte, dass die Leute in eine geistliche Mündigkeit kommen, dass sie wissen, um was es im Neuen Testament tatsächlich geht und wie man Probleme mit geistlichen Mitteln auch angehen kann und lösen kann. Das ist das Ziel. Und wenn Jesus oder dein Pastor oder sonst irgendein Geistbegabter alle deine Probleme für dich löst, dann lernst du ja nichts davon. Also wird auch dir ein Teil bleiben, an dem du üben, an dem du lernen kannst. Das musst du einfach wissen. Nicht, dass manche denken, ja, lass ich einfach beten, passt dann schon. Wenn was passiert, ist recht und wenn nicht, dann war der Prediger nichts. Also denken manche Leute, aber da stecken oft ganz andere Dinge dahinter. Der Herr will uns in geistlichen Disziplinen trainieren, damit wir erfolgreich sein können. Weil es ist nicht immer dein Pastor oder dein Mentor oder wie man es nennt, immer dabei. Und es ist nicht immer ein heißer Draht da, dass man immer anrufen kann. Obwohl ja das nicht falsch ist, man soll das auch tun, dass man Unterstützung bekommt. Aber das alleine, sich darauf zu verlassen, das ist dann nicht so in Ordnung. Es muss sich da ein bisschen die Waage halten. Der Herr will, dass du lernst und dabei erfolgreich bist. Dass aus einem Azubi irgendwann einfach auch ein geistlicher Meister wird. Man nennt gern die Yoga-Leute da Meister des Yoga und so. Das wollen wir nicht. Wir wollen in den Dingen des Himmels, in den Dingen des Reiches Gottes Meister werden. Also willst du ein Meister werden oder willst du nur am Rande dabei sein, ein Mitläufer? Das musst du selber dir die Frage stellen und auch beantworten. Ja, jetzt, was können wir von Jesus hauptsächlich lernen? Oder was macht es aus, dass wir vorwärts kommen in den Bereichen? Ich glaube, dass das Wichtigste, das A und O, ist die Gemeinschaft mit unserem himmlischen Papa und dadurch auch die Kenntnis der geistlichen Welt. Ich glaube, dass das Geheimnis ist. Der Zugang zur geistlichen Welt, zum Licht, also nicht zur geistlichen Welt der Finsternis, da wo Satan sein Unwesen treibt und seine Dämonen. Es ist auch eine geistliche Welt, aber mit der wollen wir nichts zu tun haben. Die wollen wir höchstens zurückweisen und in den Schranken gebieten. Und wenn man die Evangelien so liest, dann kommt öfter mal vor, dass Jesus die ganze Nacht auf einen Berg gegangen ist und die Nacht im Gebet verbrachte. Da hatte er das getan, um was es geht. Er ging praktisch in die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Papa, neu aufzutanken, neue Anweisungen zu bekommen. Und ein Beispiel ist ja dieser sogenannte Berg der Verklärung. Da hat er ja noch die Jünger mit nach oben genommen. Ich glaube, Petrus und Jakobus und Johannes, ich weiß nicht 100%. Und dort erschienen Elia und Mose und Jesus wurde ja verwandelt, verklärt, nennt sich das. Also er wurde von Licht eingehüllt. Und ich glaube, dass uns das ein Beispiel gibt, wie das oft war, als Jesus alleine auf den Berg gegangen ist ins Gebet. Ich meine, das ist natürlich schon wirklich ein Bereich für Meister. Aber wir sehen, das Ziel ist, dass man im Gebet in den Bereich des Geistes vordringt, in den Bereich des Lichts. Und wenn sich das Licht dann so manifestiert wie da bei Jesus und den beiden Jüngern, dann ist das natürlich eine Top-Sache. Es muss aber nicht so sein. Okay, aber leider gibt es so viele religiöse Vorstellungen in den christlichen Köpfen und Gemeinden und Lehren, die das ausgrenzen eigentlich und begrenzen. So können die Leute nicht im Geist wandeln und die Schrift fordert uns ja deutlich auf, wandelt im Geist, damit ihr nicht im Fleisch wandelt, im natürlichen Bereich. Und genau das ist das Geheimnis. Und wenn Leute immer nur bloß Gebote und Sündenbewusstsein lehren, dann verhindert es, dass die Christen sich aufmachen, in den Bereich des Geistes zu wandeln. Und weil es ja nicht immer gleich so einfach ist mit dem Bereich des Geistes, dann sind die Leute ganz schnell dabei und machen sich irgendeinen natürlichen Ersatz. So wie die Israeliten damals gleich ein goldenes Kalb gegossen haben und den als ihren Gott angebetet haben, so ist es heute nicht recht viel anders. Die einen machen sich Heiligenfiguren, die anderen suchen sich Wallfahrtsorte oder irgendwelche Kirchengebäude, Rituale und Weihen und alles dieses Zeug, das sie einfach auf der natürlichen Ebene hält und nicht den Bereich des Geistes ihnen öffnet. Und dann zieht sich der Heilige Geist irgendwann auch noch zurück und sagt, ja, mit denen kann ich jetzt keinen Blumentopf gewinnen. Die wollen ja das alles bloß auf der natürlichen Ebene und ich bin aber auf der geistlichen Ebene zu Hause. Das ist das große Problem in der Christenheit. Also sehen wir, wir müssen die Dinge wegtun, die irdischen, fleischlichen Dinge, wo man sich so gerne festhält. Und wir müssen auf die geistlichen Dinge eingehen, weil dort ist die Lösung, dort ist die Quelle, dort ist die Verbindung zu Gott, zu Jesus, zum Heiligen Geist. Die Jünger haben einmal an Jesus eine Bitte gerichtet und sie sagten, Herr, lehre uns beten. Lukas 11,1. Da sehen wir, es macht Sinn, wenn man gelehrt wird über Beten. Und willst du als Christ ein erfolgreiches Gebetsleben haben, dann musst du das Gebet oder das Beten auch lernen. Weil Beten so in der Art wie ein Lotteriespiel, da kommt nicht viel dabei raus. Oder zumindest sehr wenig. Vielleicht noch aus ein blindes Huhn auch ein Korn findet. Also einfach beten wir mal. Wie ich vorher schon sagte, Beckenbauer-Methode, dann sehen wir schon, was daraus wird. Das hat eigentlich mit Glauben gar nicht recht viel zu tun. Und das haben sich so viele Leute angewohnt, weil es relativ einfach ist. Aber was nützt es, wenn es einfach ist und es kommt nichts dabei raus? Wenn das Problem weiter besteht und es keine Anzeichen von einer Lösung kommt, dann ist es einfach für nichts gewesen. Wenn du ein erfolgreicher Beter sein willst, musst du feststehen in deinem gerechten Stand in Christus, den du durch den Glauben an sein stellvertretendes Opfer am Kreuz geschenkt bekommen hast und den neuen Bund, in dem du mit Gott stehst. Diese beiden Dinge sind die beiden Standbeine deines Glaubens. Wenn du daran zweifelst oder dich irgendein Umstand oder eine satanische Macht dich ganz schnell zum Zweifeln bringen kann, dann musst du an dem Punkt arbeiten. Also dein gerechter Stand in Christus ist durch den Glauben gekommen und nicht durch deine Leistungen, durch deine Werke und Sonstiges. Und den Bund, in dem du stehst, dem stehst du auch durch den Glauben, weil Jesus hat für uns als Vertreter der Menschheit mit Gott diesen Bund geschlossen. Und wir sind durch den Glauben damit hineingetreten. Das musst du wissen und aus diesem Wissen muss in dir eine Offenbarung ohne ein Wenn und Aber, also zweifellos, entstehen und dein Glaubensbekenntnis muss darauf auch erfolgen. Das ist unbedingt. Also ein Glaube ohne ein Glaubensbekenntnis, das ist so ungefähr, wie du kaufst was ein und hast genügend Geld in deiner Börse, aber du nimmst das Geld nicht raus aus deiner Börse, dann gibt dir der Verkäufer die Ware nicht. So ist es, wenn du zwar glaubst, aber nicht aussprichst, wenn die Tat nicht folgt. Da sind die Glaubensbekenntnisse ganz wichtig. Ich weiß, dass es Leute gibt in christlichen Kreisen, die da dagegen sind, nicht immer das bekennen, ewig das bekennen. Habe ich ja öfter gehört, aber du kannst es ja ausprobieren. Du wirst sehen, das hebt deinen Glauben empor. Es setzt den Geist frei, wenn du deinem Glauben ein entsprechendes Bekenntnis hinzufügst. Natürlich soll es nicht ein Bekenntnis des Unglaubens sein. Da musst du schon ein bisschen mitdenken und überlegen, was ist Fakt, biblisch gesehen, was gehört mir, wer bin ich? Und das bekenne ich dann auch dementsprechend im Gebet und manchmal auch einfach zwischendurch im Gedanken, weil es einfach deinem Herzen gut tut, die Wahrheit zu hören. Dann verschwindet jede Verdammnis, jedes Schuldgefühl oder Sünderbewusstsein, das durch Irrlehren durch religiöse Leute in die Gemeinden hineingetragen wurde, dann verschwindet einfach dieses, ja, nichts genau wissen wir nicht, die Vermischung Alttestament und Neue Testament, weil das den echten Glauben im Herzen einfach blockiert. Da kommt vielleicht der Kopfglaube raus, aber nur im Kopf etwas zuzustimmen, aber nicht wirklich im Herzen zu glauben, es funktioniert einfach nicht. Die Kopfzustimmung ist okay, das ist auch richtig, aber da muss mehr draus werden. Und wenn du aus dieser Kopfglaubenszustimmung einen echten Glauben machst, durch immer wieder aussprechen und bekennen und daran festhalten, dann macht es einfach deine Herzenstüre auf und es kann sich da drin Raum schaffen und verwurzeln und festigen. Und das ist die Basis. Und wenn das im Herzen festgemacht ist, wird auch der Mund dementsprechend wieder überlaufen, ohne dass du dich zwingen musst. Jetzt muss ich aber das bekennen. Dann kommt es von innen lebendig heraus. Und so funktioniert es mit diesem Herzensglauben und dem Bekennen. Und die Bibel sagt uns im 1. Johannes 3,21 klar, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Also wenn wir nicht Schuldgefühle, Verdammnis, Sünderbewusstsein in unserem Herzen haben und die Anklage nicht mehr da ist, dann haben wir die Freimütigkeit, die wir brauchen, um zu ihm zu kommen, zu unserem himmlischen Papa. Und diese Freimütigkeit ist ganz wichtig, weil dann heißt es hier, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Das ist doch eine extrem brutale Verheißung. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Dann passt es einfach. Aber die Verdammnis, die Schuldgefühle, diese Anklage, du bist nicht würdig, du bist noch nicht passend, weil irgendwas falsch gelaufen ist, das blockiert. Das blockiert die Beziehung zu Gott, das blockiert deinen Glauben. Darum ist diese Basis der Rechtfertigung aus Glauben, ich muss sagen, der hundertprozentige Rechtfertigung aus Glauben so wichtig. Alles andere schleicht sich ganz schnell wieder ein. Da kannst du Gottes Liebe zu dir einfach erkennen. Er hat es dir geschenkt. Er hat es dir einfach, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist und deine Sünde trug und deine Krankheit trug und deinen Fluch trug und deine Armut trug. Er hat dir das einfach geschenkt, weil er dich liebt. Nicht, weil du so super bist, weil so super kannst du gar nicht sein, dass er dir das geben müsste. Also hat er es dir geschenkt. Und aus dieser Beziehung heraus kannst du dann auch in der Situation erkennen, was Gottes Wille ist und dementsprechend auch dein Gebet an ihn richten und formulieren. Das alles kommt aus dieser innigen Gemeinschaft, aus dem Bereich des Geistes und der Kenntnis der Bibel im Neuen Testament letztendlich. Also Bibelkenntnis ist ja ganz wichtig, dass du vor allem das Neue Testament kennst, weil ich stelle fest, wenn man so Predigten allgemein hört, dass es schon sehr in ist, aus dem Alten Testament etwas zu predigen und es dann so, weil man das weiß, wie sich das dann ins Neue Testament, ja, manche lieben das, ich liebe das nicht, weil ich das Neue Testament eh so viel offenbar gemacht hat, dann, ich brauche da nicht noch irgendwie eine Grundlage aus dem Alten Testament, wenn das jemand haben will, ist ja okay, aber die Gefahr ist halt ganz schnell, dass man wieder in das Alttestamentliche reinrutscht oder einfach die Vermischung geschieht. Darum bin ich da so sehr auf der Hut. So, jetzt zur Gebetspraxis. Praxis macht's lebendig. Die Praxis, wenn man trainiert, gibt auch den Erfolg. Also Gebet braucht eine biblische Grundlage. Das heißt, eine Verheißung, auf der du betest und auf der du glaubst. Dieser Glaube ist die himmlische Währung, sage ich doch immer. Und dieser Glaube aufgrund einer biblischen Verheißung und Grundlage ist das Öffnen des Fensters, um auch zu empfangen. Ich habe mal vor längerer Zeit schon die ganzen neutestamentlichen Gebetsschriftstellen in unsere Homepage gestellt, zum Download als PDF, aber auch als so Art Hörbuch zum Hören oder auch da zum Downloaden. Dann kannst du hören, dann kannst du lesen, dann kannst du drüber nachdenken, dann kannst du bekennen. Es sind auch Bekenntnisse mit dabei zum Lernen als Beispiel. Wenn es bloß in der Homepage steht, nützt es ja noch nichts. Aber wenn du das wirklich immer wieder mal anhörst und drüber nachdenkst und mitmachst, dann hat das Auswirkungen in deinem Geist, in deinem Herzen. Denn das zu hören und zu glauben, das ist jedem sein eigener Part. Das kann ich nur für mich tun. Kann es nicht für einen anderen übernehmen. Und das soll man tun, bis diese Schriftstellen uns im Herzen total klar und offenbar sind, dass der Zweifel keinen Raum mehr hat. Also das gehört auch zu unserer Ausbildung als Jesus-Azubi dazu, weil du musst wissen, Erfolg kommt durch eine gute Ausbildung und eine gute Übung, also das gute Training. Das kann Manuela ganz gut feststellen, wenn die Leute fleißig laufen in ihrer Laufgruppe, dann laufen sie halt bald einmal ein bisschen schneller und ein bisschen weiter. Training macht unwahrscheinlich viel aus und genauso auch im Gebet, im Glauben, im Hören, im drüber nachdenken, in dem geistlich stark zu werden. Das ist eine Trainingssache. Aber erst einmal die Entscheidung, ja, ich will das. Und dann muss Verschiedenes, andere einfach einmal hinten angestellt werden, weil sonst klappt es nicht. Wenn das nur das Letzte am Tag ist, wo du eh schon fix und fertig und K.O. bist, dann wirst du nicht viel Glück haben. Das kann ich dir schon sagen. Also muss irgendwo Entscheidungen gefällt werden. Über andere Gebetsarten haben wir ja schon manche Lehren gemacht, wie zum Beispiel, dass man die Sorgen und die Lasten auf ihn werfen soll. Oder nach Lukas 18, schaffe mir Recht und der Herrscher führt mein Recht ohne Verzug aus. Gebet im Namen Jesu, Gebet der Hingabe, Dank und Lobpreis, da habe ich schon Lehren gemacht, kann man nachhören auf der Homepage oder auf YouTube. Und einmal gibt es noch das Gebet des Flehens und des Ringens. Das schreibt zum Beispiel der Paulus im Kolosser 4,12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Also der ist ein Fürbitter und der betet für die Kolosser und er ringt in den Gebeten. Warum? Dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Also das ist auch eine Form von Gebet. Er ringt in der geistlichen Welt, dass die Kolosser eben auch im Glauben und in Gottes Willen zunehmen und wachsen. Dann gibt es noch andere Arten von Gebet. Das ist mit Handauflegung oder Berührung, wo sie Jesus berührt haben an der Quaste seines Gewandes, oder die Tücher von Paulus, die Schürze. Das ist auch eine Form, aber das geschieht normalerweise durch Dienstgaben. Und zwar dann, wenn sie so dermaßen voll Geistes sind, dass Kraft von ihnen fließt. Oder dass, wenn Geistesgaben durch die Souveränität Gottes sich manifestieren. Aber um diese Dinge geht es heute nicht. Ich habe heute zwei verschiedene Gebetsarten in dieser Lehre. Und das erste ist das Gebet der Übereinkunft nach Matthäus 18, 19, wo Jesus sagt, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Und das hat Jesus gesagt. Und ich denke, dass wir Jesu Worte schon als glaubwürdig erachten, oder? Man kann das so lesen und sagen, naja, okay, steht so da. Aber er hat es tatsächlich so gemeint. Und darum muss man sich das genauer anschauen und sagen, was lehrt Jesus eigentlich hier genau? Also wenn du für dein Gebet eine Grundlage brauchst, dann ist dies eine mächtige Verheißung, die du als Grundlage deines Gebets und deines Glaubens verwenden kannst. Und dann nimm diese Schriftstelle, lies erst einmal, meditiere drüber, dass du daran Glauben auch aufbaust und Zweifel ausräumst, dass es vielleicht nicht so sein könnte. Und dann brauchst du etwas. Ich sage dieser Vers, du brauchst einen Zweiten, der auch wirklich an diesen Vers glaubt und der in der Sache, um die ihr beten wollt, voll mit dir übereinstimmt. Das ist vielleicht das Schwierigste an diesem Vers. Ansonsten ist es eigentlich ganz einfach und logisch. Aber du musst jemanden finden, der das auch glaubt wie du und der in der Sache, um das geht, das Gebetsanliegen, der muss mit dir übereinstimmen. Das sagt Jesus klar. Zwei gläubige Christen müssen auf der Erde in einer bestimmten Sache übereinkommen, worum sie Gott und seinen Vater bitten wollen. Und da macht es Sinn, wenn man sich erst einmal genau abspricht. Weil es ist wichtig, dass dieses Übereinkommen da ist. Nicht, dass einer ein bisschen so betet und der andere ein bisschen anders, dann ist da keine genaue Übereinkunft zustande gekommen. Aber das ist in diesem Vers die zentrale Bedingung, dass die Verheißung sich auch erfüllt. Da steht gar nicht einmal was vom Glauben dabei. Sicherlich muss man an den Vers glauben, sonst wird man es auch nicht umsetzen. Aber die zentrale Bedingung dieser Verheißung ist, dass zwei in der Sache eins sind. Und zwar hundertprozentig. Da macht es vielleicht auch sogar Sinn, nachdem man sich abgesprochen hat, dass der eine betet, der zweite gut zuhört, mit einstimmt und dann bloß mit seinem Amen dazu das ausdrückt, jawohl, das beten wir jetzt in Übereinkunft. Dann hast du nicht das Problem, dass einer so und der andere anders betet. Das heißt aber nicht, dass der Zweite nicht darf. Also wenn das gut abgesprochen ist und genau formuliert ist, dann ist es auch okay und sonst können auch beide beten. Und wenn dieses Gebet gesprochen ist, dann muss man auch dann dabei bleiben, dass der Papa das jetzt auch macht. Und nicht 5 Minuten später wieder nochmal jetzt, ah, beten wir lieber nochmal oder beten wir jetzt nochmal anders oder hin und her, dann hast du es wieder zerstört, muss ich so klipp und klar sagen. Weil die Verheißung steht fest und wenn du dieser Verheißung Glauben schenkst, dann musst du auch dabei bleiben. Und das Ergebnis ist, dass es vom himmlischen Papa so wird, wie die beiden übereingekommen sind. Das ist Fakt. Also ich kann mich erinnern, ganz am Anfang meines Glaubenslebens, da haben wir mal im Fichtach so eine kleine Evangelisation gemacht mit so den King's Kids oder wie das geheißen hat, mit so einer Kindergruppe und war eigentlich für nicht viel, da ist kein Mensch gekommen, das waren bloß ein paar Urlauber, ansonsten nichts. Und dann haben wir da beieinander gesessen, wir so die neuen Hauskreisleute damals, ein paar, und es war kurz vor Weihnachten und naja, das Gespräch ging so übers weiße Weihnachten und schaut überhaupt nicht noch so aus. Es ist sehr mild und Regen und keine weiße Weihnachten. Und diese Schriftstelle habe ich gerade im Heggenbuch so gelesen und sage, weißt du was, da beten wir jetzt einfach in der Übereinkunft und dann machen wir uns eins in der Sache und Punkt. Und am Heiligabend hat es geschneit. Es war zwar nicht viel, es hat bloß eingezuckert, aber es war etwas weiß. Am anderen Tag war es wieder mild, war wieder alles weg. Es geht. Gott hält sich an sein Wort. Ich hatte zwar dann den Eindruck gehabt, dass er gesagt hat, dann soll man dieses nicht für so ein unnötigen Zeug verwenden, weil es eigentlich wurscht ist, ob es auf Weihnachten weiß oder grün oder grau oder sonst was ist. Aber Gott ist sowas von treu, hält sich daran. Wir haben auch noch ein ganz aktuelles Zeugnis dazu. Unser Toyota RAV4, der hat Spuchten gemacht seit Monaten mit einem Automatikgetriebe. Ist immer schlechter geworden. Das Automatikgetriebe hat immer mehr geruckelt und geschliffen und Probleme gemacht. Und dann sind wir, meine Frau und ich, in Übereinkunft gekommen und haben wir gebetet. Und dann hat sich mir da aus einem Katalog eines Reparaturbetriebs etwas aufgetan. Da haben die genau diese Symptome beschrieben. Und dass da gar nicht das Getriebe schuld ist, sondern dass am Steuergerät liegt und das kann man dort hinschicken, ausbauen, hinschicken, reparieren lassen. Das haben wir dann getan. Es war auf ein paar Tage wieder da und wieder eingebaut und das Auto läuft einfach wieder. Der Herr ist gut. So geht es mit dem Gebet der Übereinkunft. Also das Wichtigste daran ist Übereinkunft, klipp und klar und an diese Verheißung, an diesen Vers zu glauben. Also es ist nicht so, dass unbedingt derjenige, mit dem du betest, in allen Bereichen mit dir vollkommen eins sein muss, weil das schaffst du sowieso nicht. Aber in der Sache, hat Jesus gesagt, in einer Sache, wenn sie beten wollen, sollen sie übereinkommen und vom Vater wird es ihnen auch so werden. Du kannst da ja diese Schriftstelle nochmal raussuchen und darüber nachdenken. Und also es ist Matthäus 18, 19. Jetzt noch die zweite Version vom Gebet, um das heute geht. Es ist dann dieses Gebet des Glaubens, wo Jakobus 5,15 uns deutlich sagt, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten, Punkt, Punkt, Punkt. Er nennt es hier nicht einfach bloß das Gebet, sondern er nennt es das Gebet des Glaubens. Nicht das Gebet des Plapperns, nicht das Gebet des schauen wir mal und probieren wir mal und tun wir mal so. Nein, er nennt es ganz klar, das Gebet des Glaubens. Und das ist das, was wir lernen müssen als Jesu Jünger, als Jesu Azubis. Hier ist nicht die Übereinkunft die zentrale Bedingung, sondern hier ist der Glaube die zentrale Bedingung. Sondern darum heißt es ja das Gebet des Glaubens. Und Jesus sagte mal in Matthäus 17, 20, dem Glaubenden wird nichts unmöglich sein. Oder bei Gott sind alle Dinge möglich, Markus 10, 27. Das sind Aussagen, das sind, möchte ich sagen, ein richtiges Kaliber. Dem Glaubenden wird nichts unmöglich sein. Wer es gelernt hat und stark geworden ist drin im Gebet des Glaubens, dann geht die Post ab. Und die super Bibelstelle dazu, wie das Gebet des Glaubens funktioniert oder wie es beschrieben ist, ist Markus 11, 22 bis 24. Berühmte Stelle, wenn du Heggenbücher kennst. Jetzt lese ich das einmal vor. Habt Glauben an Gott. oder wie Gott oder Gottes Art des Glaubens. Hier kann man verschiedene Übersetzungen finden. Also Glauben an Gott, aber auch Glauben wie Gott, das heißt die Art des Glaubens, die Gott hat. Dann geht es weiter, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. So, berühmte Verse. Also wir sollen Gottes Art des Glaubens uns aneignen. Und Jesus hat das gelehrt. Er sagte das, indem er seine Jünger ausgebildet hat. Er hat es auch so gemeint und er hat es ihnen auch anhand des Feigenbaumes demonstriert. Er hat da gesagt zu dem Feigenbaum, nimmermehr in Ewigkeit soll jemand von dir Frucht essen. Und am nächsten Tag war der Feigenbaum von der Wurzel an verdorrt. Also das war nicht irgendeine normale Sache. Er war einfach verdorrt, weil Jesus das gesagt hat. Hätte er vielleicht nicht eine Demonstration, eine Vorführung gegeben, hätten sie ihm wahrscheinlich nicht geglaubt. Wenn er das mit dem Berg bloß gesagt hätte, dann hätten sie vielleicht gesagt, glaubst doch selber nicht, am Berg versetzen. Jesus hat jetzt dann nicht den Berg versetzt, sondern er hat es mal demonstriert mit diesem Feigenbaum. Aber eine Demonstration gibt dem Glauben dann schon einmal ein bisschen einen Kick, einen Aha, das funktioniert ja tatsächlich. Wenn immer alles nicht funktioniert, dann geht der Glaube nach und nach in den Keller. Da kriegt der Zweifel und der Unglaube schon richtig Raum. Deshalb ist es gut, wenn man wieder Glaubenserlebnisse hat. Es ist gut, wenn wir sehen, dass von Robert sein Papa die Lippe so schön geworden ist, dann ist es eigentlich ein Kick für Glauben an mehr. Sollen wir uns dann einfach aneignen. Aber der Glaube soll nicht nur jetzt auf diese Demonstration, auf diese Vorführung gebaut sein, weil da kann er ganz schnell wieder in sich zusammenfallen. Wir hatten ja einmal am Anfang im Hauskreis, damals ist Gysi gerade dazugekommen, da hatten wir so Videos von den Hunters und da war das Thema Beine auswachsen, das war so richtig damals in. Und das haben auch viele getan und es hat auch funktioniert. Und ich glaube, damals Gysi war ziemlich am Anfang da und hat das gesehen und ist nach Hause gefahren und hat es gleich praktiziert bei ihrem Mann. Hat funktioniert. Später hat das wieder nicht mehr so funktioniert, weil die Basis gefehlt hat, weil man erst diese Basis des Glaubens aufgrund der Verheißungen Gottes bauen muss. Nicht nur aufgrund dessen, was man gerade gesehen hat. Aber wir sehen, es hilft auch, wenn man was sieht, wenn was funktioniert. Also, welche Art hat nun Gott? Welche Art von Glauben hat nun Gott? Ja, diese Art des Glaubens sollen wir auch haben. Und wenn Jesus das sagt, dann muss es auch möglich sein, oder? Und Gott hat geglaubt, dass geschieht, was er sagt. Das sehen wir schon an der ganzen Schöpfung. Gott sprach und es wurde. Und wenn du dir die Wunder von Jesus einmal anschaust und das studierst, dann siehst du auch, wie Jesus das praktiziert hat. Er sprach und es geschah. Er sprach, steh auf und sei geheilt. Steh auf und nimm dein Bett und geh umher. Geh zum Teich Shiloah und wasche dir das Gesicht, die Augen aus und du wirst sehen. Oder die Aussätzigen hat er gesagt, geht zu den Priestern, zeigt euch den Priestern und sie wurden geheilt. Er hat immer was gesagt, mit der lahmen Hand hat er gesagt, streck deine Hand aus. Und die haben darauf reagiert, auf diesen Befehl und es ist geschehen. Also Worte, Glaubensworte, haben die Fähigkeit, Gottes Kraft freizusetzen. Die Kraft des Geistes freizusetzen. Wir haben da ja, ein großes Trainingsgebiet als Azubis. Der zweite Part dieser Aussage von Jesus ist jetzt mehr noch das Gebet des Glaubens. Er sagt, alles, um was ihr auch betet, was ihr sprecht oder befehlt oder auch bittet im Bittgebet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also unseren himmlischen Papa sollen wir beten, bitten, in einem überzeugten Glauben und überzeugt sein, dass du, wenn du betest, in dem Moment, wenn du ernsthaft betest, empfängst. Also empfangen ist nicht erst, wenn das dir sichtbar geworden ist. Empfangen kommt zuerst. Wenn du im Glauben bittest, sollst du empfangen, im Geist empfangen. Und wenn du im Geist empfangen hast und das im Geist auch festhältst, mit deinen Bekenntnissen auch bekräftigst, dann wird es nach und nach im Natürlichen sichtbar werden. Aber wenn du es im Geist vorher nicht empfangen hast, dann wird es auch im Natürlichen nichts. Darum ist es so wichtig, dass wir geistliche Leute werden, dass wir es erst durch den Glauben im Gebet geistlich empfangen können, dass wir das sehen können. Es ist erhört, dass man es glauben kann, ich habe gebetet, ich habe es in dem Moment im Geist empfangen. Und das ist eine Tatsache, weil Gott zu seinem Wort steht. Und dem ist eine Tatsache, musst du dann mit deinem Glauben hundertprozentig zustimmen. Ein vielleicht, ich weiß oder ich weiß jetzt nicht, ob ich es empfangen habe, das ist nicht diese Art des Glaubens, von der wir heute reden. Das heißt praktisch, wenn du dein Gebet abgeschlossen hast, ist im geistlichen Bereich schon alles da oder geschehen. Auch wenn du im Natürlichen noch gar nichts siehst, noch nichts gesehen hast und nichts spürst und die Krankheit noch vor Augen ist oder der Schmerz oder das Problem, und da geht es dann los. Da geht es dann richtig los, der geistliche Kampf. Aber man muss es erst begreifen oder lernen, dass der Glaube so funktioniert. Die meisten haben den Glauben, wenn es geschehen ist, dann glaube ich es. Aber das stimmt nicht, weil dann brauchst du es nicht mehr glauben. Der Glaube greift das Unsichtbare, das Nicht-Vorhandene auf, das Nicht-im-Natürlichen-Sichtbare und sieht es im Geist bereits. Und darum kann der Glaube die Dinge des Geistes dann in die natürliche, irdische Welt rüber transportieren oder das Fenster aufmachen, um es in die natürliche Welt zu bekommen. Also es heißt, im Geist ist es bereits da, im Geist ist es geschehen und dein Glaube hält es fest und dann wird es im Natürlichen sichtbar. Und dann brauchst du auch nicht mehr glauben, weil dann ist es ja schon klar. Dann musst du höchstens noch ein bisschen wachsam sein, wenn Symptome zurückkehren würden, dass du denen wieder das Fenster aufmachst und sagst, oh je, hat nichts geholfen, jetzt bin ich wieder krank, jetzt spüre ich wieder was, jetzt sehe ich wieder was. Dann musst du dann schon auch widerstehen. Aber ich muss noch eins dazu sagen, weil diese Fehler haben auch schon manche gemacht, wenn du im Glauben was empfangen hast, dann nicht einfach sagen, jetzt lasse ich die Medizin weg, jetzt ist mir der ganze, was der Arzt sagt, alles völlig wurscht. Die Medizin kannst du weglassen, wenn es dir geworden ist. Vorher nicht, weil da kann Blödsinn rauskommen, das möchte ich eigentlich auch sagen. Das gibt es zwar, wenn der Heilige Geist jemanden ganz konkret anleitet und sagt, jetzt nichts mehr nehmen oder jetzt ist es soweit, und dann manifestiert sich aber auch die Heilung oder die Gebetserhörung umgehend. Also nicht jetzt wochenlang keine Medizin mehr nehmen und dann ein riesiges Problem bekommen. Lass Gott seinen Teil tun und dann bist du gesund und dann brauchst du die Medizin nicht mehr. Und der Arzt wird feststellen, das passt wieder alles, wir brauchen es nicht mehr. Okay, vertraue in Gottes Wort. Erkenne Jesu Worte als wahrhaftig an. Also das heißt, dass du anfängst zu glauben, dass du in dem Moment, wo du betest, auch empfängst. Auch wenn du nichts siehst und nichts hörst und nichts sich manifestiert hat, bleib dabei. Im Gebet empfängst du. Und nach dem Gebet bleibst du im Glauben fest, dass du es empfangen hast. Genau das hat Jesus hier gesagt in Markus 11, 24. Und dass es bereits im Geist geschehen ist. Dann gestaltest du deine Reden und deine Bekenntnisse auch dementsprechend, weil das deinen Glauben hochhält, weil das den Mächten der Finsternis, die deinen Glauben bekämpfen mit Lügen und Zweifeln, wieder den Boden unter den Füßen wegzieht und du wieder stabil sein kannst. Und das ist halt einfach ein Glaubenskampf. Das kann man nicht wegdiskutieren, das ist so. Und manchmal geht es schneller und manchmal dauert es länger mit diesem Glaubenskampf. Und manchmal lässt man sich auch wieder kleinkriegen. Aber deshalb sind wir eben hier im Trainingscenter. Und in der Praxis vor allem ist das Trainingscenter. Nützt dir auch nichts, wenn du genau weißt, wie man einen Marathon läuft, aber du läufst ihn nicht. Also musst du in die Praxis. Das bleibt dir nicht erspart. Und es ist gut, wenn wir lernen, die geistlichen Dinge zu erkennen, dass die geistlichen Augen und Ohren uns geöffnet werden, sodass uns die geistlichen Dinge vielleicht sogar realer werden als die natürlichen. Das wäre das Ziel. Aber grundsätzlich, dass du dich sehen kannst, als wäre das Gebet erhört oder weil es erhört ist, dass du geheilt, gesegnet und erfolgreich bist, weil du darum gebeten hast. Also halte dann auch die richtigen Glaubensbekenntnisse hoch, weil das stärkt deinen Glauben. Das ist eine wichtige Sache. Und lass nicht zu, dass Sinneserkenntnis, also das, was du siehst, spürst, hörst, denkst, dass dich das wieder überwältigt. bleib stehen auf diesem Wort der Verheißung, auf diesem Wort, das Jesus gelehrt hat. Und Jesus hat es nicht einfach bloß gelehrt, dass er sagt, ja, ist aber doch nicht so. Beim Gebet des Glaubens ist es einfach so. Und wenn du eine andere Gebetsform gewählt hast für deine Sache, ist es auch okay. Wird auch erfolgreich sein. Aber es geht heute um das Gebet des Glaubens. Und da ist halt einfach Glaube zwingend notwendig. Also lass dich von deinen Sinnen nicht zum Zweifeln bringen. Ich meine, dass zweifelnde Gedanken kommen, negative Umstände und vielleicht auch Unglaubensworte von anderen Leuten, die deinen Glauben angreifen und anfechten, das ist ein Stück normal. Die werden einfach kommen. Das ist ganz logisch und klar. Aber das ist auch noch nicht das Problem. Problem fängt an, wenn du diese Gedanken, diese Zweifel, die negativen Umstände und die ganzen Dinge wieder annimmst oder denen mehr zustimmst als dem Wort Gottes, dem Wort Jesu, dann verleihst du diesem Zweifel und Unglauben wieder Kraft und Autorität und das unterminiert dann deinen Glauben wieder. Deshalb ist es einfach das A und O, auf dem Wort Gottes zu stehen, zu beharren und das für wahr zu erachten, was Jesus sagte. Also das ist ein ganz wichtiger Ausdruck, das für wahr zu erachten, ohne daran zu zweifeln. Du wirst eine Zeit des Glaubens brauchen. Vom Empfangen haben bis zum Sichtbarwerden vergeht ein Stück Zeit, mehr oder weniger. Das ist normal beim Gebet des Glaubens. Und in dieser Zeit werden eben Zweifelsargumente und Hindernisse auftreten. Da ist dieses Wort von Ausharren und Geduld eine wichtige Tugend. Steht nämlich sehr oft in der Bibel, dieses Wort Ausharren und auch das Wort Geduld. Und der Hebräerbrief 6, 12 und 15 sagt uns, dass wir nicht träge werden sollen, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Also er sagt ganz klar, nicht locker lassen, nicht müde werden, nicht träge werden, sondern es so machen wie die Vorbilder, die im Hebräerbrief geschrieben sind. Die haben nämlich durch Glauben und durch Ausharren Verheißungen geerbt. Und genau das ist es im Gebet des Glaubens. Das ist Glaube und dann dieses Ausharren. Und dann wirst du das Ergebnis, das Erbe, dass die Verheißung sich erfüllt, auch erleben. Und auch von Abraham wird hier gesagt, und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Und wenn du das einmal bildlich vorstellst oder dich in seine Situation versetzt, wenn du schon so alt bist und hast die Verheißung, einen Nachkommen zu bekommen und da eigentlich körperlich, technisch nichts mehr geht, dann musst du schon großen Glauben aufbringen. Und er hat Gottes Verheißung für höher erachtet als das, was seine Sinne ihm vermittelt haben und sein Wissen. Und das ist natürlich schon extreme Glaubensleistung. Aber Gott hat diesen Glauben geehrt und hat seine Verheißung, sein Wort geehrt. Und Gott ist immer noch derselbe. Er wird das Wort, das er dir verheißen hat, ehren, wenn du im Glauben daran feststehst. Also wie gesagt, der Beckenbauer-Glaube hat da keine Chance. Jetzt schauen wir mal, dann sehen wir schon. Weil wenn wir da mal schauen, wenn der Abraham aufs Schauen gegangen wäre, dann wäre einfach nichts draus geworden. Und ich muss da was jetzt einfügen, weil der religiöse Geist, der hat die Christenheit ein bisschen unterwandert. Mit einem komischen Gedankengang und mit einer Meinung, ja, Gott hat ja eh alles im Griff und alles, was so geschieht, das ist sein Wille, das ist sein Werk und wir brauchen uns da nicht Sorgen, weil alles, was so abgeht, ist alles in Gottes Hand. Und das ist schlicht und einfach nicht wahr. Das ist ein großer Irrtum, das ist eine riesengroße Lüge, die der religiöse Geist den Christen eingeschleust hat. Weil wenn das wahr wäre, dann könnte man jetzt Gott für alles Schlechte, was auf der Erde so geschieht, verantwortlich machen. Wir könnten hergehen und ihn anklagen und sagen, warum lässt denn das zu, warum tust du da nichts, warum ist denn das Schlimme passiert, warum hat es jetzt da das blöde Hochwasser wieder gegeben und so weiter und so fort. Das wäre dann so, wenn Gott für alles zuständig wäre. Das stimmt einfach nicht. Weil dann müsste man nämlich auch nicht beten, da müsste man nicht glauben, da müsste man nicht das Gebet des Glaubens lernen und üben und Übereinkunft schon gar nicht. Weil eh alles so geschieht, wie Gott es will. Und das stimmt einfach nicht. Die Wahrheit ist, dass Adam mit seiner Sünde dem Satan die Herrschaft auf Erden übertragen hat und seitdem alles in der sündigen Ebene sich befindet und alles unter diesem Fluch steckt. Und erst dann, wenn sündlose Menschen, gerechte Christen, die wirklich glauben, so wie wir das tun und lernen, wenn wir aufstehen und zurückfordern, was Jesus bereits am Kreuz zurückgekauft hat, dann kann Gottes Wille geschehen. Wenn wir uns bloß hinsetzen und sagen, na ja, whatever will be, wie es das Lied heißt, alles geschieht, wie es geschehen muss, der Herr hat schon alles im Griff, da freut sich der Satan am allerbesten. Dann macht er richtige Freudensprünge und sagt, ha, jetzt kann ich wieder mein Unwesen treiben. Wenn wir aber aufstehen und sagen, halt, stopp, bis hierher und keine Millimeter weiter, das, was hier ist, ist mein Land und das hat der Herr mir zurückerkauft und der Herr mir gegeben und hier geschieht Gottes Wille und mein Wille und nicht Satans Wille, dann schaut die Welt wieder ganz anders aus. Also lasst euch nicht in diese komische Schiene reinschieben und euch die Butter vom Brot nehmen. Und wenn der Feind irgendwas tut in deinem Haus, in deinem Land, in deinem Leben, dann musst du ihm klar und deutlich sagen, wo es lang geht und widerstehen. Das hilft nichts. Niederlagen werden akzeptiert, sondern Niederlagen werden nicht akzeptiert. Du musst deinen Stand als Christ, als Sohn Gottes sehr genau kennen und ausüben. Sonst hast du irgendwie nach und nach Probleme. Okay, das ist jetzt bloß nebenbei, aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und wir sollen das erkennen, dass das Gottes Plan und Gottes Wille ist, dass wir seine Söhne und Töchter in seinem Namen hier auf der Erde seine Autorität ausüben und seinen Willen tun sollen. Es ist sehr wichtig, dass wir seinen Willen kennen. Und vor allem musst du auch deinen Verantwortungsbereich kennen. Also mit deinem Glaubensgebet ist es dir nicht erlaubt, andere zu manipulieren. Also dein Bereich ist für das Gebet des Glaubens zuständig. Und für andere nur, wenn sie zustimmen. Also kommst du ganz schnell in den Bereich der Zauberei hinein. Das wollen wir nicht. Dann haben wir erst ein richtiges Problem, eine richtige Suppe. Also das Gebet des Glaubens geht für dich, für deinen Bereich und wo du zuständig bist. Natürlich bist du für deine Familie, deine Partner und deine Kinder oder Eltern, da hast du einen Autoritätsbereich. Das ist schon klar, soweit sie dir auch diesen Autoritätsbereich zustimmen und nicht sagen, nein, ich will nicht Gebet haben. Da kannst du in der Fürbitte auch im Verborgenen beten und kannst du machen, aber nicht für Hinz und Kunz versuchen, dass die, was weiß ich, was tun. Das machen die Zauberer und die Hexen und das Zeug, da gehören wir nicht dazu. Gut, also Gottes Wille zu kennen ist ganz ein wichtiger Punkt, weil wenn das, was du betest, nicht Gottes Plan und Gottes Wille ist, dann wird es immer nichts. Also ist es wichtig, Gottes Willen zu kennen und dann deinen Glauben darauf bauen, deinen Glauben mit Gebet zusammenzufügen und dann wirst du Gottes Wirken in deinem Leben auch erleben. Weil der Vers ist ja nicht zu Ende, den wir da gelesen haben, Markus 11, 24, der geht noch weiter und das ist jetzt das Ziel unseres Gebetes, des Glaubens. Da sagt Jesus, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und das geht's ja. Das andere vorher ist noch relativ einfach. Wenn nichts wird, naja, mein ist nichts geworden. Es ist eben schlecht. Es muss in die sichtbare Welt rüberfließen. Es muss sichtbar offenbar werden, was du vorher schon im Gebet empfangen hast, was im Geist bereits geschehen ist. Und wenn du das festhältst, wird der Herr sein Wort wahr machen. Es wird dir geschehen. Das ist 100%, sonst ist Gott ein Lügner und er ist halt einfach kein Lügner. Es wird geschehen. Es wird sichtbar werden, das ist die Verheißung des Ganzen. Okay, nochmal die Reihenfolge, die richtige Reihenfolge. Wenn du betest im Glauben, empfängst du. Wenn du es empfangen hast im Geist, ist es geworden. Und das hältst du fest, dass es bereits im Geist geworden ist. Und dann legst du deine Bekenntnisse dementsprechend, dein Reden dementsprechend. Und dann wird es in der natürlichen Welt nach und nach auch sichtbar. Das heißt, es manifestiert sich, was du gebeten hast. Aber immer erst im Geist und dann im Natürlichen. Das ist die richtige Reihenfolge. Und jetzt nicht die Wunder Jesu, die du in der Bibel nachlesen kannst, mit die er als Dienstgabe eigentlich gewirkt hat. Und Jesus hatte alle 5 Dienstgaben in sich vereint gehabt. Er war Apostel, er war Prophet, er war Lehrer, er war Hirte, er war auch Evangelist. Und hat alle Geistesgaben in sich vereint gehabt Und deshalb ist es bei Jesus immer alles zack, zack gegangen und sofort gegangen. Und da ist ein Unterschied. Wenn heute Menschen mit solchen Geistesgaben am Wirken sind, dann geht es auch zack, zack. Aber es ist eine andere, steht auf einem anderen Blatt Papier. Heute geht es uns um dein persönliches Gebet des Glaubens. Nicht, dass wir da dann meinen, ja, ist nicht gleich was passiert, dann war es nichts. Es ist eine Schlicht des Teufels, den er ganz gern gleich einmal aufführt. Schau hier, gestern hast du gebetet, heute ist immer noch nichts geworden. Schau hier, ist ganz schlecht. Die Sinne vermitteln uns das Falsche. Dann musst du sagen, schau hier, was in der Schrift geschrieben steht. Also nicht alles in einen Topf werfen, Verwirrung stiften, sondern schauen, welche Art des Gebets bete ich, was ist die Basis, die Grundlage meines Gebets, und auf dem betest du und auf das kannst du dich dann auch 100% verlassen. Sonst ist alles immer mit Zweifel, mit hin und her. Ich kann dir Lieder singen, was der Teufel da alles in deinen Kopf reinwirft, um dich zum Zweifeln zu bringen. Und kalkuliere auch den Zeitfaktor ein zwischen Empfangen und es wird werden. Da ist ein Zeitfaktor, der ist manchmal, wenn es gut geht, ganz kurz, kann aber auch sich immer auf eine längere Zeit hinziehen. Aber Fakt ist, wenn du im Glauben betest, wirst du es auch in dem Moment empfangen. Okay, weil wenn es nicht gleich sichtbar wird, meint man ganz schnell, hat sich nichts getan, der Herr hat mein Gebet nicht erhört oder nicht gehört oder sonst was. Und das macht deinen Glauben für das Gebet des Glaubens dann wieder klein oder kaputt. Weil du musst immer sagen, wer sagt denn, dass nichts geschehen ist? Bloß weil du es noch nicht siehst oder spürst oder vor Augen hast. Wer sagt dir, dass nichts geschehen ist? Meistens sagt dir das der Teufel, der Lügner, der Verdreher der Wahrheit oder eben deine Sinne, wenn du dich so sehr auf deine Sinne verlässt, die sagen dir, ja schau hier, ist ja noch nichts geschehen. Also musst du dich auf das Wort verlassen, auf die Verheißung verlassen, da deinen Glauben draufsetzen, weil alles andere bringt dich nur zu Fall. Und so kannst du deinen Glauben und deinen Glaubensmuskel trainieren. Und es macht Sinn, wenn du mit kleineren Gebetsanliegen anfängst, genauso wie du deine Armmuskeln mit kleinen Gewichten zu trainieren anfängst, weil wenn du gleich einmal 50 Kilo Gewicht hinlegst und fängst an zu heben und der rührt sich nicht einmal, dann gibst du es wieder auf. Also fängst du auch mit kleinen Gewichten an und genauso auch im Glauben. Fang mit kleineren Anliegen an, wo du vielleicht eher deinen Glauben aufbringen kannst und wirst erfolgreich sein. Und so schaffst du dir eigentlich eine Grundlage für größere Dinge oder Glauben einsetzen kannst, weil du lernst, aha, so funktioniert das tatsächlich. Da kann ich auch dann für eine größere Sache eintreten und beten und im Geist empfangen. Also, da bist du nicht entmutigt, weil es nicht funktioniert, sondern da bist du ermutigt, weil es eben im Kleinen funktioniert hat und dann kannst du auch größere Dinge angreifen. Und noch was, nicht gleich 20 Sachen auf einmal. Manchmal ist man da so motiviert und dann betet man gleich für alle möglichen Dinge, das Gebet des Glaubens, aber das schafft meistens bloß das Ergebnis, dass der Glaube in sich zusammenbricht, weil zu viele Dinge auf einmal, die kannst du nicht hochhalten, da kannst du nicht für alles richtig bekennen und glauben. Also wirklich, fang im Kleinen an, nimm erst einmal eine Sache und dann vielleicht eine wichtigere Sache und sei nicht entmutigt, wenn es nicht gleich klappt, weil die Wahrheit ist, dass es klappt, weil Jesus es gesagt hat. Also unterscheide diese verschiedenen Gebetsarten und deren Grundlagen aus Gottes Wort, aus den Verheißungen. Wenn du anfängst, für etwas zu beten, nimm zuerst einmal die Grundlage, auf dessen du beten willst und sag es auch zu Jesus. Jesus, du hast hier und da so gesagt und jetzt bete ich das Gebet des Glaubens oder ich mache die Sache mit Handauflegung oder mit Gebet und Flehen, es gibt ja verschiedene. Oder ich suche mir jetzt einen Partner, wo ich mit übereinkommen kann für die Sache. Das kannst du entscheiden. Er hat dir ja mehrere Sachen vorgelegt. Das ist gut. Man darf es bloß nicht alles in einen Topf schmeißen, gut umrühren und eine Suppe draus kochen. Und dann nicht genau wissen, warum das man betet. Weil dann ist man wieder, wie ich am Anfang gesagt habe, beten wir mal, schauen wir mal. Und nichts kommt dabei raus. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen in unserem Gebetsleben erfolgreich sein. Das ist der Glaube, der Gott gefällt. Und der Glaube ist auch das, den Gott ehrt. Also er wird geehrt und Glaube wird durch seine Handlungen dann auch wieder geehrt. Denn der Glaube ist es, der Gottes Herz berührt. Denn ohne Glauben, sagt Hebräer 11,6, ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Also sehen wir, es macht was aus, ob du im Glauben betest oder ob du einfach bloß im Beckenbauer-Glauben betest. Also bete im Glauben, der empfängt, und bleib dabei, dass du empfangen hast. Okay, also Praxis musst du selber üben, und dann wird der Herr seinen Teil auch tun. Danke, Jesus, dass du dein Wort gegeben hast. Dein Wort ist wahr, dein Wort ist die Wahrheit. Unser Glaube gründet sich auf deinem Wort, auf deinen Verheißungen. Denn du bist wahrhaftig, du bist glaubwürdig, Jesus, du bist treu, du bist wunderbar. Danke, Jesus. Und du hast dem Vater offenbar gemacht, wie er ist. Und du hast den Sieg für uns errungen, damit wir in diesem Sieg leben können. Halleluja. Danke, Jesus, du bist der Weg zum Vater. Wir dürfen uns im Nahen, wir dürfen uns in den Bereich des Geistes hineinbewegen, so wie du, Jesus, dich dem Papa genaht hast. Im Gebet, so dürfen wir, Herr, wir wollen das und wir wollen das lernen. Und wir bitten, dass du uns dabei hilfst, durch den Heiligen Geist in den Bereich des Geistes hineinzugehen. Zu überwinden die Barrieren und die Schranken und falschen Gedankengänge und Vorstellungen. Denn wir wollen im Gebetsleben erfolgreich sein. Danke, Papa, du gibst uns dann. Ja, Jesus, wir gehen siegreich durchs Leben. Siegreich, weil du für uns den Sieg errungen hast. Weil du den Sieg über die Sünde errungen hast. Weil du den Sieg über den Fluch errungen hast. Weil du den Sieg über Armut und Krankheit und Not errungen hast. Weil du auferstanden bist, Jesus. Und weil wir mit dir auferstanden sind. Und wir preisen dich, Jesus, dass wir mit dir zur Fülle Gottes gekommen sind. Dass wir mit der Fülle Gottes erfüllt wurden. Halleluja. Danke, Herr.
Danke, Herr. Und ich setze jetzt die Salbung frei auf jeden Einzelnen von uns, die wir heute hier im Skype versammelt sind. Setze die Salbung frei in Jesu Namen. Die Kraft aus der Höhe, die uns geschenkt ist, den Geist der Weisheit und den Geist der Wahrheit, den Geist der Kraft und der Liebe, setze frei in Jesu Namen. Und ich setze frei den Geist des Glaubens. Den Geist des Glaubens. Der die Herzen wachrüttelt, den Geist des Glaubens, der die Herzen wachrüttelt, der den Geist in jedem Einzelnen von uns wachrüttelt, richtig gehend aufweckt, erweckt, der Geist des Glaubens freigesetzt. Und komm, Herr Heiliger Geist, du bist auch unser Lehrer, unser Helfer, unser Beistand, Heiliger Geist, dass du dieses Werk tust, dass du jeden Einzelnen von uns das gehörte Wort heute groß machst, in dem Herzen, ins Herz hineinschreibst und Offenbarung schenkst über die verschiedenen Gebetsarten und über den Glauben und über das Übereinkommen und einfach über diesen einfachen Glauben an das geschriebene Wort Gottes, weil Jesus es gesagt hat und es niedergeschrieben wurde und wir es nachlesen können. Und dann können wir uns entscheiden, dem zu glauben. Und wir entscheiden uns, dem zu glauben. Und wir geben dir damit die Ehre, Jesus, und dir, himmlischer Papa, unseren Glauben zu deiner Ehre. Zu deinem Lobpreis und zu unserer Freude, weil dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. So steht es geschrieben und so ist es wahr. Danke, Herr.